So, so ist Gott. Schön, in dieser Zeit sein zu können, auch in der Anbetung Gottes. Und bei dieser Vielfalt, ich glaube, es wird deutlich, Gott zu verstehen, ist gar nicht so einfach, so wie er sich zeigt, so wie er ist. Und genauso ist es auch mit der Gemeinde, da wo sich Gott zeigt. Ja, wir haben ja davon gesungen, dass er da ist, dass er wirkt, dass er zu uns reden möchte. Davon bin ich auch überzeugt, und all die verschiedenen Facetten und Bedürfnisse auch zu stillen und auszurichten und Hoffnung zu geben, das gehört da alles mit dazu. Mein Thema ist heilsame Gemeinde. Und das ist etwas, was sich mir so aufs Herz gelegt hat. Ich war 27 Jahre lang Pastor, bin jetzt am theologischen Seminar, vor allem auch im Bereich Seelsorge, und die Erlebnisse aus der Gemeindearbeit und das Thema Seelsorge, was sich entwickelt hat bei mir durch meinen Dienst in der Gemeinde, also sehr praxisnah, hat mich auch zu diesem Thema geführt, das ich immer wieder weiterentwickelt habe, auch dann im Unterricht selber. Und ich versuche heute Morgen mal 2 Stunden zusammenzupacken in 20 Minuten. Also das war auch der Austausch mit Ben, über dieses Thema auch zu sprechen, weil ich ganz tief überzeugt bin, dass Gemeinde etwas Heilsames in sich trägt. Warum? Weil Gott gegenwärtig ist, von dem wir auch heute Morgen schon gesungen haben, in seiner Vielfalt. Rapha, Gott heilt, Gott ist da, Gott ist gegenwärtig, Gott ist wie ein Gewitter, Gott ist mächtig, Gott ist aber auch wieder zart und liebevoll und rücksichtsvoll, und all das taucht auf. Jesus, Immanuel, Gott mit uns. Können wir das eigentlich richtig verstehen? Eigentlich nicht, oder? Also Gott zu verstehen, unser kleines Gehirn, so komplex das ist und auch viel leisten kann, fasst Gott doch nicht. Und es ist schön, da ein Stück weit teilzunehmen, auch zu staunen, was Gott so tut, was er in die Gemeinde mit hineingelegt hat. Christliche Gemeinde, Gemeinschaft wird völlig verschieden erlebt. Es gibt auch völlig verschiedene Formen von Gemeinschaft, von Gemeinden. Und ich habe mir so gedacht, es ist so wie zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite, sagen wir, wenn wir jetzt so unser Bild von Gemeinde haben, das perfekte Gemeindebild, das ganz ideale Gemeindebild, und auf der anderen Seite das reale Gemeindebild, das, was wir erleben mit all den Herausforderungen, die da sind, wenn die Sonnenblumen eben nicht so wachsen wie geplant und statt 40 oder 50 nur 3 kommen, ja, so geht es ja uns auch manchmal in unserem Leben und auch in der Gemeinde selber. Und ich habe für mich so das eben so wahrgenommen, Gemeinde befindet sich so immer dazwischen drin. Ja, es ist beides, das wir erleben und das wir haben. Warum? Weil wir dazugehören und weil wir nicht perfekt sind, stimmt's? Also wir können nicht perfekt die Gemeinde erwarten, wenn sie aus uns besteht, die wir nicht perfekt sind. Wie soll das denn passieren und geschehen? Das müssen wir einfach mal so wahrnehmen, wenn wir in den Spiegel hineinschauen und sagen, ja, so bin ich, du bist okay. Also hoffe ich, dass wir das sagen können über uns. Aber du bist nicht perfekt. Aber Gott nimmt uns und baut Gemeinde und gestaltet Gemeinde, und in dieser Gemeinde offenbart er sich. Das ist doch fantastisch. Ja? Deswegen Perfektionismus ist nicht das, was wir wollen. Wer Perfektion sucht, der liegt falsch. Und ich habe so das Bild eines Schiffes, das sich auf einen Leuchtturm zubewegt. Und das ist die Richtung, die vorgegeben wird. Das ist das Idealbild. Das ist das, was Gott will. Aber dazwischen kommen Stürme, die uns wegtreiben. Dann gibt es hohe Wellen, sodass der Leuchtturm vielleicht gar nicht mehr sichtbar ist. Da gibt es Strömungen da, die wir nicht wahrnehmen, und Dinge, die passieren, und wir planen und wollen von ganzem Herzen und erleben doch in der Realität, dass da Widerstände sind. Das versteht ihr, dass es mal auf und dass es mal abgeht. Aber das ist Gemeinde, das ist Gemeindeleben. Und deswegen ist es wichtig, trotzdem dieses Bild vor Augen zu haben, diesen Leuchtturm vor Augen zu haben, und auf diesen zuzusteuern, nicht zu sagen, ach, der Wind ist so stark, lass es doch bleiben. Wir gehen dann dahin, wo der Wind uns treibt. Ja, das ist auch kein Ziel, das wir dann haben. Also bei all dem, versteht er, dem Kämpfen, das da ist und das sich einsetzen und die Herausforderungen zu spüren, trotzdem zu sagen, ja, Gott hat etwas geschaffen, was ein Modell ist, was was etwas Heilsames ist. Ich komme immer wieder auf diesen Begriff zurück. Das ist ein schöner Begriff. Ja, auch der Begriff Heiland ist schön, ja, weil er etwas ausdrückt. Heilsame Gemeinde. Gemeinde ist nicht nur Organisation, das auch. Das sehen wir ja hier. Wir müssen uns organisieren, wir müssen Gottesdienste planen und. Das ist eine Seite. Gemeinde ist aber mehr, sie ist eher wie ein Organismus, der sich verändert, der wächst, der sich anpasst, der auf Situationen auch eingeht und eben nicht perfekt. Ich habe mir so gedacht, es gibt in manchen Fabrikverkäufen, ja, also ich komme aus Reutlingen, in Metzingen, da gibt es so einen Fabrikverkauf. Wenn man da reingeht, dann gibt es so eine Abteilung, mit Mängelware, kennt ihr das? Also da steuere ich immer irgendwie drauf zu, Mängelware. Ja, das sind eben die nicht ganz perfekten Kleider, auch wenn sie einen großen Namen haben. Und manchmal sind diese Mängel gar nicht sichtbar. Sie werden beschrieben und dann freut man sich, wenn man so eine Mängelware hat, die gar nicht aussieht wie eine Mängelware, und man kriegt sie eben auch günstiger. Und das ist so, wo ich denke, wir alle sind auch Mängelware, stimmt's? Ja, wir alle sind Mängelware, wir sind nicht das Perfekte. Also Perfektion ist nicht das Ziel, das wir anstreben, wir sind alle Mängelware. Und da zwischen diesem Mängel, und dem Ideal, da bewegen wir uns dazwischen drin. Gemeinde hat eine geistliche Dimension. Das ist eigentlich der große Unterschied zu allen anderen Organisationen. Was macht Gemeinde eigentlich aus? Was ist etwas Besonderes dran? Und das ist, weil Jesus selber sagt, das haben wir auch heute schon gesungen, weil Jesus selber sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und ohne das Wirken Gottes ist Gemeinde nicht lebendig, ja, wenn wir von lebendiger Gemeinde sprechen. Ganz zentral. Und der Wunsch ist, dass Gott gegenwärtig ist und dass Gott zu uns redet, egal in welcher Form, durch Lobpreis, durch Musik oder durch eine Inspiration, durch ein Wort der Prophetie oder durch die Predigt, dass Gott zu uns redet. Ich habe ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer mitgebracht, da könnt ihr das auf der Folie zeigen. Dietrich Bonhoeffer sagt, christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus. Das definiert Gemeinde. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, so sagt er weiter, die mehr und keine, die weniger wäre als dieses. Also ganz zentral ist Jesus Christus in der Mitte, Immanuel, Gott mit uns. Jesus, der auf diese Welt gekommen ist und seine Gemeinde berufen hat. Jesus, der vom Vater ausgesandt ist. In Jesus wird Gott deutlich, wird Gott spürbar. Das ist ganz zentral. Jesus im Mittelpunkt dieser Gemeinde. Und wie kann die Gemeinde diesen Herzschlag Jesu spüren? Das ist jetzt die Frage. Wie kann Gott wirken in dieser Gemeinde? Wie geschieht es dann? Wie erleben wir das? Und wie können wir das selber auch leben? Wie kann Gemeinde zu einer heilsamen Gemeinde werden? Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Bei all dem, was wir sehen, ja, bei all der Mängelliste, die wir sehen, wie kann das passieren? Und ich möchte einige Gedanken einfach dazu sagen, die mir wichtig geworden sind, die ich jetzt nicht alle vertiefen kann, die man einzeln auch noch vertiefen könnte, aber nur so, um mal einen groben Rahmen auch zu setzen. Bibelverse, die vielen von uns bekannt sind. Der erste ist Lukas 10, Vers 27, auch auf der Folie. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Was für eine Herausforderung. Und was für eine Kraft da drin steckt. Und interessanterweise ist, dass wir diese Textstellen in Mose im Alten Testament auch finden und noch in Matthäus Evangelium und im Markus Evangelium. Also so eine zentrale Aussage, die nicht jetzt nur im Neuen Testament zu finden ist, sondern da spüren wir den Herzschlag Gottes auch schon im Alten Testament. Ja, da spüren wir diese Zuwendung, die durch ihn geschieht. In Johannes 13, da sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Das schließt sich hier an, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. aber eine Riesenherausforderung in unserem Leben. Und ich weiß selber um die Begrenztheit, die da eben auch oft drinsteckt, wenn wir da wiederum in die Mängelliste anschauen, die wir da haben. Und trotzdem ist das das Ideal, was Jesus eigentlich sagt. Ich bin euer Beispiel. Lebt so, wie ich gelebt habe, als Zielvorstellung. Ja, liebe Gott ist, ja. Es kommt aber auch darauf an, was für ein Bild ich von Gott habe. Wir haben einige Bilder von Gott besungen. Es gibt aber auch andere Bilder, die wir haben, die eher uns Angst machen vor Gott, die Gott als jemand darstellen, der erwartet, dass wir die Regeln erfüllen, dass wir alles richtig sind. Versteht ihr? Dass wir alle Gebote erfüllen. Und wenn man das nicht tut, ich kenne das auch aus Teil meiner Biografie, dann ist das eher angstbehaftet. Schaffe ich das? Kann ich das? Wie lange soll ich denn jetzt etwas tun und machen? Und was erwartet Gott von mir? Und dann ist man so auf das Tun fixiert, auf das richtige Tun fixiert. Weißt du, ob ihr das auch so wahrnehmt? Ein Student sagte kürzlich zu mir, ich habe Angst, Fehler zu machen. Wenn ich etwas tue, die Anforderungen auch einer Gemeinde zu dienen, zu predigen, ich habe Angst davor, dass ich es nicht richtig mache. Und da war der Anspruch so hoch. Und das war verbunden dann mit Schuldgefühlen, die entstehen. Und dann entstehen auch vor Gott Schuldgefühle, die einerseits berechtigt sind, ja, weil wir Fehler machen und weil wir sündigen, auf der anderen Seite aber auch zu stark sein können, dass wir nicht mehr wachsen können. Ja, die Sonnenblumen, die nicht mehr wachsen, weil die Umstände eben nicht mehr da sind. Liebe deine Nächsten, ihn sehen und wahrnehmen und liebe dich selber, ja, zu sich sagen zu können, sich selbst zu lieben. Versteht ihr dieses Vergleichen, das gar nicht immer notwendig ist? Man soll sich selber auch lieben, wie den Nächsten. Nicht mehr, nicht weniger, aber wie? Das ist die Gleichstellung, die wir haben. Das nächste Bild, das ich hier habe, genau, das ist die Beziehung. Und die hat eine Rückkopplung. Also Gott, ich liebe Gott und er liebt mich. Ich liebe meinen Nächsten und ich bekomme eine Resonanz. Ja? Ich liebe mich. Und wenn ich mich liebe und ich sage nochmal in den Spiegel schaue, da kommt eine positive Resonanz, oder? Dann sagt mein Spiegel zu mir, toll, ja, ist doch schön, versteht ihr? Wenn ich sage, du bist doof und du kannst nichts, du hast so viel Runzeln, dann sagt mein Spiegelbild nicht zu mir, toll. Ja, das finde ich sehr ermutigend, wie du mit mir redest. Also wie reden wir mit uns? Das ist ganz praktisch. Wie reden wir mit uns? Was denken wir über uns? Ach, schon wieder einen Fehler gemacht, ich mache immer alles falsch. Ich muss noch viel besser werden, alle mögen mich mögen und so weiter. Ich möchte jetzt gar nicht weiter reingehen, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es geht nicht nur um Lehrsätze in der Gemeinde, aber auch, sicherlich. Es geht nicht nur um ein moralisch gutes Leben, auch, ganz sicherlich, aber nicht nur darum. Es geht nicht nur um Kultus, also Formen, die wir haben, Predigten, Lobpreisabend, Gottesdienstgestaltung und so weiter. Aber auch, natürlich, aber das definiert letztendlich nicht Gemeinde, sondern es geht um ein gemeinsames Leben. Es geht um eine besondere Art der Einstellung zueinander. Es geht um eine Grundhaltung, die sich in diesen Formen zeigt, aber das nicht das Wesentliche ist, diese Formen. Ich denke an einen jungen Mann, der zu uns in die Gemeinde kam. Wir hatten in der Nähe eine Reha-Klinik für suchtkranke Männer. Und da hatten wir immer wieder Besuch in der Gemeinde. Und da kamen einige dieser jungen Männer zu uns. Das war so zwischen Reha und zwischen wieder Alltagsleben. Und eines Sonntags im Gottesdienst kam eine Frau. Die Gemeinde war nicht so groß. Ich wusste also, wenn jemand kommt, der nicht regelmäßig kommt, in der Gemeinde eine Frau und sprach mich an oder ich sprach sie an. Ich war so an der Tür und sie sagte, ja, ich bin die Mutter von dem jungen Mann, ja, der Alkoholprobleme hatte, dem es nicht gut ging, ein ganz netter Kerl. Ich bin die Mutter von diesem Kerl. Ich bin jetzt nicht gläubig, aber ich möchte sehen, wo er hingeht, denn er berichtet so positiv davon. Hat mich natürlich gefreut. Also diese Person war neugierig geworden, versteht ihr, weil ihr Sohn berichtet hat, ich habe eine Gruppe gefunden, die mir gut tut. Ist doch schön, oder? Also es geht um Beziehung. Ja? Es geht um Beziehung. Es ist mir immer so. Nochmal eine Definition von Rudolf Bohren. Er ist praktischer Theologe. Und er sagt, Gemeinde ist Seelsorge. Versteht ihr? Und das ist etwas, was sich bei mir in meinem Denken verändert hat. Und das möchte ich euch gern weitergeben. Manchmal denken wir so, die Gemeinde hat Lobpreisgruppe, die hat das, die hat jenes und die hat auch Seelsorge. Versteht ihr? Aber ich gehöre da nicht dazu. Und ich wünsche mir, dass heute Morgen dieses Denken verändert wird. Die Gemeinde ist, und da bin ich so überzeugt davon, und das ist auch so mein Leitmotto geworden, Gemeinde hat nicht Seelsorge, sondern Gemeinde ist Seelsorge. Versteht ihr? Gemeinde einfach, weil sie ist, wie sie ist. Michael Klessmann, auch praktischer evangelischer Theologe, hat gesagt, Seelsorge ist der Auftrag der ganzen Gemeinde. Und das ist etwas, was ich wichtig finde, dass wir das auch verinnerlichen. Ich möchte das in einem Text vom Neuen Testament so ein bisschen verdeutlichen, was ich damit meine. Und dieser Text steht in Epheser 4, Vers 15 bis 16. Lass uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in Liebe. Ich denke, dass dieser Vers so ein bisschen am besten das ausdrückt, was ich meine. Und wenn wir diesen Text mal anschauen, dann beginnt er mit dem Einstieg, lasst uns. Und das ist schon der erste Punkt. Ja? Es geht um uns. Es geht um alle. Es geht nicht um Einzelne. Es geht nicht um oben oder unten. Es geht miteinander. Es ist uns. Es sind wir, die etwas tun. Gemeinsam geschieht etwas. Ja? Einzelne Menschen in ihrer Komplexität, in ihrer Vielfalt, in ihren Geschmäckern, in ihren Hobbys, verheiratet, Single, leidend, froh, versteht ihr, herausgefordert, egal was, egal die Geschmäcker, die bekanntlich verschieden sind, das sind wir. Und wenn Paulus so von Gemeinde redet, und die war damals auch nicht heiliger als heute, glaubt es nicht, dann redet er von uns. Lasst uns, wir gehören zusammen. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich nicht von dem und von jenem, versteht ihr, rede, sondern wenn es um Gemeinde geht, von uns. Gott sagt auch, lasst uns. Er ist das Bild von Gemeinschaft. Lasst uns Menschen machen. Und dieser Gemeinschaftsgedanke hat sich durchgezogen, das wissen wir auch im säkularen Bereich, dass Beziehungen einen enormen Einfluss haben auf Gesundheit und auf Lebensgestaltung generell. Martin Buber, nochmal ein Zitat, tut mir leid, ich fütter euch jetzt heute Morgen auch mit Zitaten. Martin Buber, wenn ich das habe, habe ich das nächste Bild. Genau, da steht hier, in der Begegnung entsteht wirkliches Leben. Ja, jüdischer Philosoph, Denker, Autor, in der Begegnung entsteht Leben. Nicht im Alleinsein entsteht Leben, sondern in der Begegnung, dem wir einander begegnen, entsteht Leben. Und James Henry Nouwen, einer meiner Lieblingsautoren, der sagt, Seelsorge eignet sich, also sie geschieht. Ja, und weiterhin eben diese Seelsorge ist ein Ökosystem der Fürsorge und der Erneuerung. Klingt ein bisschen technisch, aber ich finde, das ist so wichtig. Ja, es ist ein System, das auffangen kann. Ja, wo soll jemand hin, der Probleme hat in seiner Beziehung, in der Schule, in Lebensfragen, die da sind? Wir alle haben unsere Fragen und unsere Probleme. Wo sollen wir denn hingehen? Der Markt der Möglichkeit ist auch da. Aber die Gemeinde hat doch etwas Heilsames zu bieten. Deswegen nochmal dieser Begriff heilsame Gemeinde. In der Zuwendung zueinander, wenn Krankheit da ist, bei Lebensfragen, bei Notlagen. Ich wurde von einem unserer Mitglieder gefragt, ob ich zu seinen Eltern, zu seiner Mutter gehen kann ins Krankenhaus. Die lag im Sterben. Und da habe ich gesagt, ja, die kamen aber nicht zu uns in die Gemeinde. Die waren nie da, seine Eltern waren nie da in der Gemeinde. Aber er hat gesagt, Dietmar, kannst du hingehen? Da bin ich hingegangen, ich kannte sie nicht. Ich bin hingegangen an dieses Sterbebett und habe das Vaterunser gebetet, den Psalm 23 gelesen, mehr nicht. Ich war einfach da. Und dann ist sie drauf gestorben, nicht lange danach. Und ab diesem Moment kam ihr Mann, der mit dabei stand, den ich nie gekannt habe, nie gesehen habe, kam jeden Sonntag in die Gemeinde. Jahrelang, bis jetzt, also denke ich, gehe ich davon aus. Jeden Sonntag, versteht ihr, einfach so. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber da ist etwas geschehen durch diese Anteilnahme, durch dieses einfach Dasein, ohne jetzt großen Programm zu haben. Das ist für mich Beziehung. Versteht ihr, da geschieht heilsame Begegnung in diesem Ich bin da. ich bin nicht nur ich da, sondern auch Gott ist da. Und wenn wir zusammen beten und einen Psalm lesen, ist Gott in unserer Mitte. Und dann geschieht etwas. Und da möchte ich Mut machen. Versteht ihr? Jeder von uns kann das machen. Da sein, mit dem Bewusstsein, Gott ist da. Und egal, wo ich hingehe, da kann etwas geschehen. Okay, nochmal den Bibeltext, danke. Genau, lasst uns wahrhaftig sein. Gemeinde ist eine annehmende und korrigierende Gemeinschaft. Lass uns wahrhaftig sein in Liebe. Also einmal die Wahrheit und einmal die Gnade. Und da geht es um einen liebenvollen Umgang auch miteinander. Gnade und Wahrheit sind für mich auch so zwei Pole. Versteht ihr, die Wahrheit ohne Gnade ist schwierig, oder? Ist richtig, aber schwierig. Wahrheit ohne Gnade kann knallhart sein, ja? Ich denke an die Pharisäer, Regeln erfüllen. Ja, wenn du nicht das tust, dann nicht. Wenn du nicht so funktionierst, dann nicht. Wenn du nicht so lang betest, dann nicht. Das ist die Wahrheit, ja, die Pharisäer gesagt haben. Es steht geschrieben, man soll, wenn da etwas geschieht und du darfst nicht am Sabbat das tun. Das sind Regeln, die sind notwendig. Aber wenn ich nur die Regeln nehme, dann wird's kalt. Ja, nur das Äußere sehen. Da zu sein oder was zu machen oder was zu funktionieren. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wird man vorsichtig, ja, weil man Angst hat, einen Fehler zu machen. Regeln sind notwendig, klar. Denken wir an die Verkehrsregeln. Wenn jeder sagt, ich fahre bei Rot durch, wenn ich will, das wird eigentlich nicht funktionieren, vielleicht manchmal. Ja. Also Regeln sind gut, aber es geht hier nicht nur um Regeln. So, das andere ist Gnade ohne Wahrheit. Das ist genauso problematisch, wenn ich die Wahrheit weglasse. Denn Gnade ohne Wahrheit, die kann sehr oberflächlich werden. Die kann sehr tolerant werden. Die kann beliebig werden. Ja, ist doch egal wie, Hauptsache die Gnade. Versteht ihr? Egal wie ich mich verhalte, Hauptsache die Gnade. Das ist die billige Gnade, wie Bonhoeffer das gesagt hat. Das ist genauso falsch. Versteht ihr? Das ist eigentlich extrem, die leere Regeln ohne Wahrheit. Ja. Die Wahrheit ohne Gnade und die Gnade ohne Wahrheit. So, beides gehört dazu und beides ist wichtig. Und es ist interessant, auch im Johannesevangelium am Anfang, vielleicht erinnern sich manche an diesen Vers, da heißt es, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, schreibt Johannes im Anfang, ersten Kapitel. Er war voller Gnade und voller Wahrheit. Das war Jesus. Er konnte konsequent sein, er konnte aber auch unendlich barmherzig sein. Wo er vielleicht sogar die ein oder anderen Regeln außer Acht lässt. Beides ist wichtig. Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Heilsame Gemeinde ist ein
Hallo?
Falscher Knopf gedrückt, so passiert es im Leben. Okay, also der zweite Punkt ist, nochmal zurück bitte. Ja. Gemeinde ist eine tragende, unterstützende Gemeinde. Da heißt es, jedes Glied, wie jedes Glied das andere unterstützt. Ja, wir kennen dieses Bild des Leibes, wo der Leib nur funktioniert, wenn das eine Glied auch an seinem Platz ist, also egal jetzt. Nehmen wir mal das Herz oder den Kreislauf und etwas tut, nicht nur für sich selber, sondern für den anderen. Ja, im Dienst für den anderen funktioniert der Leib. Dann entsteht Leben, dann entsteht Wachstum. Und letztendlich geht es darum in diesem Prozess, dass wir, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Es geht weg von der Ich-Haftigkeit. Wir sind manchmal so sehr stark ich-bezogen. Wie es mir geht, was man mir antut, was man mir sagt, so kann man mit mir nicht umgehen. Ja, und fühlen uns dann eben auch schnell verletzt. Und im Streit ist es ja ähnlich. Also ich empfinde Streit immer so dynamisch. Ja. Da kommt eine Kleinigkeit. Ich weiß, ich lasse manchmal die Schubladen auf und sehe nicht alle Krümel. Wenn meine liebe Frau das sagt, die Krümel sieht und die Schubladen sieht, die offen sind, je nach Tonlage, die dann passiert, dann sage ich nicht toll, dass du mich da jetzt ermahnt hast, sondern, versteht ihr, dann entwickelst du so eine Dynamik, man verteidigt sich und. Kennen wir alle. Ja? Das ist so, warum? Man geht von sich aus. Man kann doch mir nicht sagen, man fühlt sich so schnell verletzt und so schnell zurückgestellt und so schnell nicht verstanden. Wir sind so barmherzig mit uns. Und wenn wir so barmherzig mit den anderen wären, dann wäre es nicht schlecht, dann wäre schon viel geholfen. Also es ist immer gut daran zu denken. Böse kommt durch die Hintertür, ganz subtil. Ja? Das kommt nicht von vornherein. Und manchmal geht es mir so am Ende eines Streites, weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wie es angefangen hat. Ja? Oder man muss selber drüber lachen. Und ich kann euch noch eines sagen, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass die meisten Verletzungen, die untereinander geschehen, nicht absichtlich böshaft geschehen, sondern im Alltag. Ja? Man möchte sich nicht wehtun, trotzdem passiert ständig, dass irgendwie, dass es knirscht. Und das ist nicht absichtlich, das ist nicht boshaft, sondern das geschieht. Und da gehört eben auch dieser Aspekt des Verstehens mit hinein, selbstlos zu werden. Ich habe mal einen Begriff gehört, der mir so gut gefallen hat, selbstloses Selbstbewusstsein. Selbstloses Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, ja, ich bin, aber auch eine Selbstlosigkeit, indem ich mich nicht so wichtig nehme, wie ich den anderen, wie der andere. Wie den anderen. Unterstützung wie durch ermutigende Worte. Ja, wenn dein Kind, wenn du ein Kind hast oder einen Freund auf der Rennbahn läuft und es ist nicht vorne dran, dann wird man ja nicht sagen, lass es bleiben, hat keinen Wert. Ja, also hör auf, du wirst nicht gewinnen. Niemand wird es tun, versteht ihr? Sondern wir werden im Gegenteil ermutigen, wenn es nicht so klappt. Wir werden sagen, bleib dran. Wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit, Sprüche 15, Vers 23. Interessant, 2. Timotheus 1, Vers 3, da sagt Paulus an Timotheus, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Da steht das Wort Hygiene, gesunde Worte, versteht ihr? Es gibt hygienische Worte, die gut tun, die gesund sind. Und Paulus sagt, halte dies fest in 2. Timotheus 1, Vers 13. Wenn ein Glied das andere verletzt, ja, wenn man sich mit der rechten Hand mit dem Hammer auf den linken Daumen haut, was passiert? Die linke Hand schlägt nicht zurück, ja, sondern im Gegenteil, sie umklammert den verletzten Daumen und versucht zu beruhigen. Also es ist etwas, man ist nicht gegeneinander, versteht ihr? Das ist für mich das Bild des Leibes, der sich eben unterstützt und da ist füreinander. Einander loben, anerkennen. Ein Aspekt ist Vergebung. So diese Begebenheit, wo es wieder um Regeln ging, wo die Pharisäer eine Ehebrecherin vor ihn gebracht haben und gesagt haben, sie wurde ertappt. Das Gesetz sagt steinigen. Ja, war die Regel. Und Jesus schreibt in den Staub. Ja, und ich nehme jetzt ein bisschen freie Erzählung. Die hatten alle ihre Steine schon in der Hand, um sie zu steinigen. Zum Glück passiert das heute nicht mehr, gell? Die hatten alle ihre Steine in der Hand. Und dann sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die hatten Steine in der Hand. Und dann wird es still. Also frei erzählt, dann wird es still. Ja. Und dann fielen die Steine auf den Boden. Ja, und John Ortberg in einem seiner Bücher schreibt, das ist das schönste Gefühl, das schönste Geräusch, das wir hören können, wenn die Steine, die wir in der Hand hatten, um andere zu verletzen, auf den Boden fallen. Und man betroffen weggeht mit einer ganz anderen Einsicht. Versteht ihr? Dann fielen die Steine aus der Hand. Und wie oft ist es so, dass wir Steine in die Hand nehmen, im bildhaften Sinne, und auf den anderen werfen, in solchen Situationen. Und dann zu sagen, ja, wer bin ich denn eigentlich? Und dieses schöne Geräusch wahrzunehmen, bildhaft gesprochen, diese Steine, die auf den Boden fallen. Vielleicht kannst du es mitnehmen. Nächstes Mal, wenn es in eine Auseinandersetzung geht oder eine andere Ansicht ist, nicht den Stein zu werfen, die Worte zu sagen, sondern fallen zu lassen und loszulassen. Deswegen ist seelsorgliche Gemeinde eine vergebende Gemeinde. Vergebt einer dem anderen, Epheser 4, Vers 32. Da kann jeder so in sein Herz schauen, was kann ich denn da tun? Ein anderer Aspekt, den wir hier sehen, ist, seelsorgerliche, heilsame Gemeinde bietet Raum zur Entfaltung und der Macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in Liebe. Raum geben. Entwicklung. Niemand ist fertig. Denken wir nur an unsere Biografie, ja, das Ultraschallbild, das wir am Anfang hatten. Denkt mal vom Ultraschallbild, das ihr ja nicht bewusst wisst, ja, so ein paar Jahre später, bis jetzt, was da alles an Entwicklung stattgefunden hat. An Gutem, an Schwierigem, an Schmerzen, an Leid, an Herausforderungen, unwahrscheinlich viel, oder? Ja, das erste Mal Schuhknüpfen, die Zähne, die gewackelt haben, die, ich weiß es noch, ja, die Schmerzen, die dabei waren. Sich zu entwickeln ist nicht immer angenehm, versteht ihr? Das will ich damit ausdrücken. Sich zu entwickeln bedeutet auch manchmal Wachstumsschmerzen zu haben und auch durch Krisen durchzugehen. Und Krisenzeiten, die helfen manchmal auch, stabiler zu werden. In Krisenzeiten redet Gott anders als in Zeiten, in denen es uns gut geht. Und wenn es hier heißt, dass wir uns auferbauen, dann bedeutet das, dass wir uns entwickeln dürfen, dass wir zunehmen dürfen, dass wir Prozesse eingehen dürfen. Einige Beispiele aus dem Alten Testament. Abraham, die Verheißung blieb aus. Ja? Dann war es für ihn auch schwierig. Josef war auch nicht alles ideal, als er so seinen Traum weitergegeben hat. Mose, Hannah, der unerfüllte Kinderwunsch, David, die Konflikte, Hiob, Petrus, sein Charakter, auch nicht immer so einfach. Der Streit zwischen Paulus und zwischen Petrus und so weiter. Also wir sehen Entwicklungsprozesse. Wir sehen keine perfekten Menschen. Auch nicht in der Bibel. Durchweg durch die Bibel sehen wir nicht perfekte Menschen, die fertig waren, sondern Menschen, die sich entwickelt haben, die zugenommen im Glauben. Das ist wichtig, dass wir dieses uns zugestehen, aber auch einander zugestehen. Du darfst wachsen, du darfst auch Fehler machen. Sagen wir doch auch den Kindern, oder? Ist doch nicht so, hoffe ich wenigstens, ja. Ist doch nicht so schlimm. Fehler zu machen ist nicht das Schlimmste. Wichtig ist, dass man weitermacht. Und dann heißt es hier, nach dem Maß seiner Kraft. Ich habe hier den griechischen Grundtext mit dazu genommen, weil wir das kennen. Nach dem Maß ist es Metron, das Metronom, ja, das ein Maß vorgibt, ein Takt vorgibt. Seiner Kraft, Energeia, das ist die Energie, von der wir auch ständig reden. Das ist Kraft, die da dahinter steckt. Also das meint eben, dass jeder es so schaffen kann, wie es möglich ist. Jeder hat eine andere Kraft, jeder hat eine andere Kapazität, jeder hat eine andere Stärke, wir sind nicht gleich. Roman Siever, das sagt einmal, wir sind keine Marmelade, die, also Fruchtmarmelade, wo alles reinkommt und vermixt wird, sondern wir sind eher ein Fruchtsalat, ja, wo die Früchte bleiben und verschieden sind. Wir sind verschieden. Es ist wichtig, dass wir das auch immer wieder wahrnehmen. Keine Gleichmacherei, keine Projektion, das ist das nächste Bild. Ich glaube, das mit der Katze, genau, das finde ich so schön, da kann man auch umdrehen. Versteht ihr, wie sehe ich mich denn? Ja, ich muss nicht der Tiger sein, wenn ich eine Katze bin. Versteht ihr? Und ich muss nicht eine Katze sein, wenn ich der Tiger bin. Okay, nochmal zurück auf den Bibelvers, genau. Also, wie schätze ich mich ein? Und es ist so schön, wenn ich sein darf, wie ich bin, und wenn ich nicht verglichen werde, und wenn ich nicht unter Druck gerate, sondern mich entwickeln darf, wenn ich nicht überfordert werde. Ausgleich zwischen Ruhe und Aktion. Ich sage auch zwischen Mitarbeit, Alltag, Familienerziehung, einen gesunden Ausgleich zu halten und zu haben. Gerade auch im Dienst für Gott, wo Grenzen unscharf werden, auch immer wieder hinzuschauen, was ist gut, versteht ihr? Ja, und wo verzehre ich mich vielleicht zu arg? Zwei der vier Kardinaltugenden sind Besonnenheit und Klugheit, zwei. Die beiden finde ich ein ideales Paar. Klugheit ist, dass ich weiß, wann ich was tun soll, wann ich was sagen soll. Es ist nicht immer gut, immer das zu sagen, was ich denke, versteht ihr? Also Klugheit heißt, wann ist die Zeit reif, etwas zu tun, etwas zu machen. Wir müssen uns nicht immer im Mittelpunkt, ich komme da zurück im Mittelpunkt, ich muss mich nicht immer verteidigen, kann ich auch mal was aushalten, was nicht zu meinem Vorteil da ist. Kann ich das? Kann ich mal einen Nachteil aushalten? Das ist die große Frage. Kann ich mal einen Schritt zurücktreten und den anderen vorlassen? Das ist Klugheit. Klugheit was tun. Besonnenheit ist die Demut, die man hat. Also das haben die alten Griechen schon gewusst. Nicht immer seine Meinung auch sagen zu müssen. Sich, wann bringe ich mich ein? In welcher Haltung bringe ich mich ein? So ist jeder, versteht ihr, in dieser Gesinnung, wenn wir diesen Text nehmen, wahrhaftig ja, Orientierung am Wort, dann das Zusammenhängende zu sehen. Jeder, der etwas einbringen kann. Wir unterstützen uns gegenseitig, so wie wir können. Und wir bauen uns dadurch gegenseitig auf. Das ist für mich seelsorgerliche, heilsame Gemeinde. Deswegen ist Gemeinde Seelsorge. Versteht ihr? Gemeinde hat nichts, sondern sie ist. Einfach, weil, wenn sie so funktioniert. Nochmal die nächste Folie, dann die Zusammenfassung. Da habe ich euch das nochmal aufgeschrieben. So, das sind so für mich Aspekte, die helfen sind. Ja, nicht im Perfektionismus, aber die so eine Richtung zum Leuchtturm hingehen, wo ich mich immer fragen kann, wie geht es mir denn in diesen verschiedenen Bereichen? Wie sehe ich mich denn? Wie schnell bin ich denn verletzt? Was kann ich für den anderen beitragen? Dass ich nicht so arg um mich kreise, sondern mich um den anderen bemühe, dass ich nicht so schnell verletzt bin, dass ich sehe, was ich im anderen kann, dass ich ihm zugestehe, einen Fehler zu machen. Versteht ihr? Das sind also nicht Organisationsfragen, das sind Haltungsfragen. Das sind Haltungsfragen. Und Gott sucht uns auch nicht aus aufgrund von Qualitäten, die wir leisten können. Er sucht uns nicht aus aufgrund von Sympathie, wie wir tun. Das macht er nicht. Das ist herausfordernd, ja, weil, steht, und so können wir, jeder von uns, und das ist mir wichtig, ich kann nicht von der Gemeinde reden oder die Gemeinde macht das oder jenes. Nein, ich bin Gemeinde. Ich bin Teil davon. Ja, ich bin Teil davon. Ich kann mich einbringen. Ich kann etwas tun. Zwei Zitate noch am Schluss von Lawrence Crabb, der sagt, was Gesellschaft am meisten braucht, sind Gemeinschaften, wo Gott zu Hause ist, wo Menschen sich anderen anvertrauen können. Das ist für mich, ja, versteht ihr, wenn wir dieses Gefühl haben von zueinander, dürfen auch Fehler gemacht werden, stimmt's? Ja, dann drückt man mal auf den falschen Knopf, dann ist der Ton weg, macht nichts aus, versteht ihr? Also, ja, gibt es auch andere Bereiche, wenn wir, so habe ich es auch erlebt, ja, ich habe Fehler gemacht in meiner Gemeindearbeit, ganz sicherlich, aber wenn die Beziehung stimmt, es zueinander, die Offenheit da ist, dann kann man über viel hinwegsehen. Ja, dann kann man über viel hinwegsehen. Das letzte Zitat, und damit komme ich zum Schluss, von Augustinus, und das finde ich so ein schönes Bild von Gemeinschaft. Miteinander reden und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen, zusammen schöne Bücher lesen, sich necken dabei, aber auch einander Achtung erweisen, mitunter sich auch streiten ohne Hass, so wie man es wohl einmal mit sich selbst tut, manchmal auch in den Meinungen auseinandergehen. Also es geht nicht hier um Liebe, Freude, Eierkuchen. Und damit die Eintracht würzen, einander belehren und voneinander lernen, die Abwesenden schmerzlich vermissen, die Ankommenden freudig begrüßen. Lauter Zeichen der Liebe und Gegenliebe, die aus dem Herzen kommen, sich äußern in Miene, Wort und draußen freundlichen Gesten und wie Zündstoff den Geist in Gemeinsamkeit entflammen, sodass in den vielen eine, aus den vielen eine Einheit wird. Finde ich ein schönes Bild. Verschiedenheit, ja, das wäre ein Blumenstrauß. Verschiedenheit, ja, schauen wir auf das Gute, auf das Positive, schauen wir darauf, dass ich etwas dazu beitragen kann. Schauen wir darauf, dass ich auch Teil bin für diese heilsame Gemeinschaft und für diesen seelsorgerlichen Aspekt, den wir haben und den wir einbringen. Auf ganz low level, versteht ihr, ganz niedrig. Natürlich gibt es fachliche Seelsorge, ohne Frage. Aber es fängt ganz unten an. Begegnung, miteinander, im Alltag, draußen, in Alltagsbegegnung wie Kindergarten und so weiter, wo wir offenes Ohr haben, versteht ihr, wo wir beten und wo wir segnen. Ich wünsche euch gute Ideen, ja, das ist so etwas, was in meinem Herzen mit drinsteckt und könnte noch manches dazu sagen, aber ich wünsche euch gute Ideen und wenn ihr denkt, ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung so auch die Botschaft geht und wünsche euch da auch Gottes Segen. Amen.